Wir schauen uns heute den dritten Brief an von Jesus an eine Gemeinde. Und ich lese aus Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt doch jetzt auf, hier im Saal, in der Übertragung, zu Hause, sonst holt sie noch. Es ist wichtig, dass wir selbst auch in der Bibel mitlesen, der eigenen Übersetzung, und sehen, was möchte Jesus mir heute dadurch sagen. Ich lese ab Offenbarung 2, ab Vers 12, da steht: Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Das sagt er, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Jedes Sendschreiben ist etwa gleich aufgebaut, es beginnt so mit den Worten: Und dem Engel der Gemeinde schreibe. Heute an Pergamon. Pergamon war eine sehr berühmte Stadt damals. In dieser Stadt wurde das Pergament erfunden. Und es hatte eine riesige Bibliothek in dieser Stadt mit 200.000 Pergamentrollen. Ich habe mir überlegt, wie viele Bücher ich in meiner Bibliothek zu Hause habe. 200.000, aber nicht Bücher, sondern Pergamentrollen, muss ich das mal vorstellen. Ich habe gelesen, es war die zweitgrößte Bibliothek der Antike, nach Alexandria, glaube ich. Riesiges intellektuelles Zentrum. Und an diese Gemeinde stellt sich Jesus vor als der, der das Schwert hat. War ein Ort, da wurden Christen auch durchs Schwert getötet, und Jesus sagt: Ich aber habe das viel schärfere Schwert. Habt keine Angst vor dem Prokonsul, fürchtet Gott, denn wer Gott fürchtet, muss keine Angst vor den Menschen haben. Und dann folgt das Lob. Wie lobt jetzt Jesus die Gemeinde in Pergamon? Er sagt, oder er schreibt: Ich weiß, wo du wohnst. Als ich jünger war, dann ihr so den Drohspruch: Du, ich weiß im Fall, wo dieses Haus wohnt. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, so: Ich weiß, wo dieses Haus wohnt. Und dann so: Hey, im Fall, pass auf. So, Nummer 3 Wort: Pass auf. Mann. Ja, das wurde dann als Witz so aufgenommen von Divertimento und so. So ein Drohspruch so. Jesus meint es nicht so. Sag nicht, ich weiß im Fall, wo du wohnst, sondern er meint: Ich weiß, in welcher Umgebung du wohnst. Weiß, wie es dir geht da. Ja, und dort, wo du wohnst, dort wohnt der Satan. Boah. Die Ausleger spekulieren wild, was damit gemeint ist. Ich habe etwa 10 Auslegungsmöglichkeiten gelesen, was mit Thron des Satans gemeint sein könnte. Zum Beispiel, vielleicht war damit der Tempel des Augustus für Roma gemeint. Vielleicht allgemein der Kaiserkult, vielleicht der Prokonsul, vielleicht der Zeusaltar, vielleicht der Asklepios-Tempel. Der hatte so das Symbol der Schlange. In diesem Tempel wurden Schlangen verehrt. Schlange, Teufel so. Oder vielleicht war es auch allgemein die heidnische Religion. Es gab in Pergamon früher auch den Athena, den Demeter, den Hera und den Dionysus-Tempel. War eine sehr, sehr heidnische, okkulte, esoterische Umgebung. Oder vielleicht so Pergamon als Zentrum der Christenverfolgung. Dort, wo der Teufel besonders sein Unwesen treibt. Wie auch immer das gemeint ist, ich bin überzeugt, die Christen damals wussten es. Sie wussten, was Jesus damit meint, wo der Teufel seinen Thron hat, nämlich dort, wo Antipas getötet wurde. An dieser Stelle. Das, wahrscheinlich meint Jesus so, der Ort dort, wie auch, was auch immer das ist der Ort, wo der Teufel wohnt. Das wisst ihr, das ist mega schrecklich dort. Und ich kann mir so vorstellen, wie die Christen, als sie das gelesen haben, gedacht haben, wow, Jesus versteht es schon mega gut, wie es uns geht da. Er fasst es wunderbar in Worte, wir wohnen dort, wo der Teufel wohnt. Schrecklich ist es hier. Es tut immer wieder gut so, wenn man sich bewusst wird, dass Jesus die eigene Situation unglaublich gut in Worte fassen kann. Vielleicht sitzt du heute hier oder schaust mich auf deiner Leinwand und du denkst, eigentlich bräuchte ich heute eine Ermutigungsbotschaft. Eigentlich bräuchte ich heute den Zuspruch Gottes und nicht den Anspruch. Denn mir geht es so schlecht. Ich habe so viele Bedrängnisse, so viele Nöte, Schwierigkeiten, fühle mich so unter Druck. Eigentlich bräuchte ich doch jetzt. Und da tut es gut, wenn man sich bewusst wird, Jesus weiß, wo ich wohne. Er weiß, in welcher Umgebung ich bin. Er weiß, wie es mir geht, was mich gefangen hält, was mich bedrängt. Jesus weiß um deine Herausforderungen und er weiß auch, in welchen Herausforderungen wir als Gemeinde drin sind. Mit welchen Herausforderungen wir konfrontiert sind als Gemeinde. Zum Beispiel sind wir konfrontiert als Christen in der Schweiz, in Aarau-Schönenwerd mit der Postmoderne. So unsere Umgebung, die ist ziemlich postmodern, so ist so das Denken, dass es keine letzte Wahrheit geben darf, geben kann. So. Letzte Antworten auf letzte Fragen, wie beispielsweise, woher komme ich, wozu lebe ich, wohin gehe ich? Die Menschen heute sagen, das musst du selbst beantworten, aber wehe, du sagst das auch jemand anderem, dass das auch für den gilt. Jeder hat seine eigene Antwort. Und viele Menschen merken, wenn ich irgendwie von nirgends her komme, so zufällig entstanden bin und irgendwie nach dem Tod alles vorbei ist, dann ist doch diese kurze Zwischenzeit irgendwie auch sinnlos. Das ist unsere Zeit. Jemand sagte mal, wir sind die erste Kultur überhaupt, die meint, ohne letzten Antworten auszukommen. Das ist unsere Zeit. Und jetzt kommen wir als Christen und sagen, und wir haben die letzten Antworten. Können euch die mitgeben? Ganz schwierige Umgebung. Oder der Säkularismus, der Materialismus, das ist auch so eine Herausforderung unserer Zeit. Wir sind überzeugt, es gibt nur diese Welt, nur Materie, alles andere gibt es nicht. Dem Tod ist alles vorbei. Und deshalb müssen wir für das leben, was wir hier haben. Fürs Geld, für Gesundheit, fürs Vergnügen. Meine, unsere Welt ist überzeugt, dass das Leben das Wertvollste ist, was wir haben. Deshalb müssen wir es auch unbedingt schützen, das ist doch logisch. Und alles darum tun, dass ja niemand stirbt. Oder das Geld, oder Vergnügen, Hedonismus nennt man das auch. Es geht nur um Spaß. Und jetzt kommen wir und sagen, es geht um mehr als um dieses Leben, es geht um die Ewigkeit. Schwierige Umgebung für diese Botschaft. Und dann, was ganz aktuell ist, eine Herausforderung im Moment ist ja die Corona-Situation so. Seit 1,5 Jahren ist es schwierig für uns als Christen, uns zu treffen, Versammlungen eingeschränkt, so Gemeinschaft. Schon noch möglich, aber halt sehr eingeschränkt so. Viele Menschen gehen auf Distanz so. Dann die unterschiedliche Bewertung von all dem da. In der ganzen Gesellschaft, merken wir auch in der Gemeinde, eine riesige Zerreißprobe. Vor allem die erschwerte Verkündigung. In den letzten 1,5 Jahren waren die Kirchen in der Schweiz, Deutschland, so in dieser Region, unglaublich fest damit beschäftigt, alles darum zu tun, dass wir innerhalb der Gemeinde nicht auseinanderfallen, dass wir kaum Wirksamkeit entwickeln konnten gegen außen. Ich habe gestern eine Untersuchung gelesen, da war so die Frage, konnten die Kirchen mit den neuen Angeboten auch kirchenferne Menschen erreichen, so Livestream und so. Ich zitiere, ganz klare Antwort, nein. Die Wirkung hat sich nach innen gezeigt und war positiv. Aber nach außen können wir keine missionarische Wirkung neuer Verkündigungsformate feststellen. Es mag Ausnahmen geben, aber so grob gesagt haben wir Christen, haben wir Kirchen, in den letzten eineinhalb Jahren keine missionarische Wirksamkeit entwickelt. Das ist unsere schwierige Umgebung. Und jetzt kommt Jesus und er lobt die Gemeinde in Pergamon und sagt, aber du hältst an meinem Namen fest. Du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Jesus lobt Pergamon, wie sie in ihrer schwierigen Situation an Jesus festgehalten haben. Kann Jesus auch uns loben? Kann Jesus dich loben? So sagt, ja, die Umgebung ist schwierig so. Die Menschen wollen keine letzten Antworten. Ja, sie leben nur fürs Diesseits, ja. Aber du, FWG Aarau, du bleibst mir treu. Du hast mich zum ersten Platz in deinem Leben gemacht. Kann Jesus uns da loben? Dich? Sagt ja. Und in der aktuellen Zeit, ja, es braucht unglaublich viel Energie, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Und Beziehungen sind auf die Probe gestellt. Aber du bist mir treu. Du hältst an meinem Namen fest, auch wenn alles widrig ist und schwierig. Du hältst an mir fest und du lebst den Auftrag. Oh, ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir Rettungsstation sind, nicht Kuschelclub. Rettungsstation, weil Menschen um uns herum drohen zu ertrinken, sind eine Rettungsstation. Kann Jesus uns hier loben? Sagt, ihr habt so einen riesigen Auftrag und ihr haltet daran fest. Ich hoffe, dass Jesus uns hier loben kann. Dann kommt der Tadel an Pergamon. Jesus sagt, Vers 14, aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, und dann werden zwei Personengruppen genannt, die Bileamiten und die Nikolaiten. Bileam, das wissen Bibelkenner sofort, das ist derjenige aus 4. Mose 22 bis 24, der hatte von Balak den Auftrag, das Volk Israel, das Volk Gottes, zu verfluchen. Und er hat versucht, von dem Berg und von dem Berg und von dem Berg, und er konnte es nicht. Er konnte das Volk Gottes nicht verfluchen. Und dann hat er dem Balak einen Tipp gegeben, gesagt, schickt eure Frauen, die moabitischen Frauen, ins Volk und die sollen die Israeliten zum Götzendienst verführen. 4. Mose 31, 16 steht das. Und die sollen Unzucht mit ihnen treiben. Das haben die gemacht. Bileam hat gewusst, wir Menschen, wir können nur segnen, was Gott segnet. Und wir können nur fluchen, was Gott flucht. Aber wenn die Christen, wenn das Volk Gottes, wenn die Kinder Gottes sündigen, dann muss Gott sich auch gegen sein Volk, sein eigenes Volk stellen. Das ist dann geschehen. 24.000 Menschen wurden dann getötet. Gott hat sie umkommen lassen, weil sie sich verführen ließen. Schreckliche Geschichte. Und Bileam steht darum im Neuen Testament so für den Typus des Verführers. Judasbrief, 2. Petrusbrief. Bileam ist derjenige, der verführt zur Sünde, zum Götzendienst. Und die Nikolaiten, die waren eigentlich genau gleich. Die Nikolaiten, mit denen hatte schon die Gemeinde in Ephesus ein Problem. Offenbarung 2,6 steht, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Jesus sagt, ich hasse die Werke der Nikolaiten. Die Nikolaiten, von denen wissen wir von Irenäus 180 nach Christus, der schreibt über sie, ihr Leben ist zügellos, sie lehren, es habe nichts zu bedeuten, wenn man Ehe breche oder von den Götzenopfern esse. Das waren Menschen, die haben gesagt, es ist egal, wie ich lebe. Ich kann so leben oder so leben, das spielt für Gott keine Rolle, weil er liebt mich ja sowieso. Er vergibt mir sowieso. Ich kann leben, wie ich will. Man nennt das heute, sie waren Libertinisten. Alles ist mir erlaubt. Freiheit, ich bin ein freier Mensch. Ich darf machen, was ich will. Libertinisten waren das. Jesus sagt, ich hasse ihre Werke. Wir sehen hier wie einen Gegensatz zwischen der Gemeinde in Ephesus und Pergamon. Spannend, oder? Die Christen in Ephesus, von denen kann Gott sagen, ihr ertragt die Bösen nicht, ihr erkennt die Lügner und ihr hasst die Werke der Nikolaiten. Und bei den Christen in Pergamon, sagt Jesus, ihr esst einige von euch essen vom Götzenopfer, also die dienen Götzen, andere begehen Hurerei. Es gibt Leute bei euch, die halten sich an die Lehre der Nikolaiten. Sind hier wie einen Gegensatz so. Und es ist spannend, die Christen in Ephesus, die haben ganz, ganz klar gelebt, was Gott will. Und was sagt Gott ihnen? Aber du hast die erste Liebe verlassen. Die waren wirklich ganz nahe beim Gesetz. Die haben getan, was Gott will. Und Gott sagt, aber du hast die Liebe verloren. Du bist so bibeltreu. Aber du vergisst die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit. Pergamon ist das Gegenteil. Pergamon, die halten an Jesus fest, Zeugnis so. Aber da gibt es einige, die leben einfach in der Sünde. Wenn wir die Gnade, Liebe, Barmherzigkeit Gottes betonen, können wir schnell vergessen, dass Gott Sünde hasst. Und dass Jesus mal gesagt hat, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 15. Christen, die eher zu Pergamon gehören, so, stehen in der Gefahr, zügellos zu leben. Sagen, weißt du, alles ist mir erlaubt als Christ. Gott liebt mich ja sowieso. Ich kann ja so leben, wie ich will. Mein praktisches Leben hat keine Konsequenzen. Jemand sagte mir letztens, ich kann ja einfach bekennen, wenn ich gesündigt habe, und dann vergibt mir Gott, oder? Ja, das ist billige Gnade. Billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Gott rechtfertigt nie, nie, nie Sünde. Nie. Er sagt nicht, nie, Sünde ist nicht so schlimm. Nein, zum Glück, ich bin so dankbar, sagt Gott zu dem, der gegen mich sündigt, nicht, ja, ist nicht so schlimm, du jetzt nicht so, Matthias, komm. Gras drüber und Kopf auf und weiter. Nein, Gott sagt, ich hasse die Sünde. Aber ich rechtfertige den Sünder. Jetzt, zu welcher Gemeinde gehörst du vielleicht mehr so? Vielleicht mehr so zu Ephesus? Vielleicht mehr so zu Pergamon? Also bei mir, ich merke so bei mir, ich neige manchmal stark zu Ephesus. So. Wenn es mir gelingt im Leben, denke ich, wow, bin ich gut. So. Und die anderen, oder diese Wischiwaschi-Christen, die sollten mal endlich wieder hören, was Gott will. So. Aber ich bin bibeltreu, nicht so Wischiwaschi. So. Alles ist erlaubt. Nein, 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 ganz klar. Und dann werde ich so selbstgerecht, hochmütig, arrogant. Ich denke, ich pack's ja. Und dann merke ich, im nächsten Augenblick werde ich wie einer von Pergamon. Ich falle in die Sünde, denke, ja, klar, mit meinen Umständen muss ich halt sündigen, oder? Das ist jetzt ja nachvollziehbar so. So wie ich es jetzt gerade habe. So. Dann beginne ich, Sünde zu rechtfertigen. Vielleicht falle ich noch ins Selbstmitleid und denke, niemand hat die Versuchungen wie ich. Merke, wie ich so von Ephesus nach Pergamon und wieder zurückgehe. Und beide Briefe haben mir etwas zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, zu welcher Gemeinde du eher gehören müsstest. Jetzt ist ja die Frage, was muss jetzt Ephesus hören? Muss Ephesus hören, jetzt seid nicht so gesetzlich. Nehmt es mal ein bisschen weiter so. Ein bisschen ausbrechen, Neuland so. Ein bisschen in die Weite gehen. Muss das Ephesus hören? Und muss Pergamon hören, so ein bisschen mehr Enge? Ein bisschen mehr Gesetz, ein bisschen weniger Wischiwaschi. Nein, nein. Beide Gemeinden müssen genau das Gleiche hören, nämlich das Evangelium. Das Evangelium, das mir sagt, in mir selbst bin ich viel sündiger, als ich je gedacht habe. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich bin nicht ein bisschen sündig. Bin nicht ein bisschen verloren. Bin total sündig, total verloren. Mit meinem Denken, mit meinem Reden, mit meinem Handeln habe ich meinem Schöpfer wie ins Gesicht gespuckt. Hab dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, mit meinem Leben wie ins Gesicht gespuckt. Den Teenagern sage ich jeweils im Sola Padella oder in Kinderwochen und so, sage ich, wisst ihr, mit unseren Händen sündigen wir stehlen, wir schlagen einander, wir schreiben ab und unseren Händen. den Füßen gehen wir an Orte, an die wir nicht hingehen sollten. Mit unserem Mund lügen wir, verleumden wir, reden wir negativ hintenrum, fluchen wir. Mit unseren Augen schauen wir Dinge an, die wir nicht anschauen sollten. Mit unserem Kopf denken wir Dinge. Wir sündigen und genau für diese Sünden haben wir Menschen den Tod verdient. Wenn wir zum Kreuz hinschauen, dann sehen wir, wie schlimm Sünde für Gott ist. So schlimm ist Sünde für Gott. Abgrundtief schlimm, dass wir alle das Kreuz verdient hätten. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je gedacht habe, als ich mir je vorstellen kann. Aber, und jetzt kommt das Evangelium, in Christus bin ich geliebter, als ich je hätte hoffen können. Nicht ein bisschen geliebt, nicht ein bisschen gerecht, nicht ein bisschen erlöst, nicht ein bisschen heilig, sondern absolut. Warum? Weil Jesus Christus an meiner Stelle den absoluten Gehorsam vollbracht hat. Er hat mit seinem Denken, mit seinem Reden, mit seinem Handeln Gott absoluten Gehorsam vollbracht. Jesus hat das Leben gelebt, das ich eigentlich leben müsste, um vor Gott bestehen zu können. Er hat es für mich gelebt. Und dann wurde Jesus trotzdem am Kreuz angenagelt. Vorher wurde er angespuckt, verspottet, ausgelacht, ausgepeitscht. Man hat seine Hände durchbohren, seine Füße durchbohren, auf seinen Mund geschlagen, seine Augen verbunden, eine Dornenkrone auf den Kopf aufgesetzt. Jesus hat so gelitten für mich. Er starb den schrecklichsten Tod, den man sich vorstellen kann. Das Kreuz ist die heftigste Todesstrafe, die es je offiziell in einem Land gegeben hat. Dort starb Jesus den Erstickungstod nach mehreren Stunden. An meiner Stelle. Schau zum Kreuz und du siehst, wie geliebt du bist. Wie sehr Gott dich liebt. Denn das hier tat Jesus für dich. Das tat er für mich. Damit ich Vergebung bekommen kann. Damit ich ein Kind Gottes werden kann. Wenn ich meine Sünden bekenne, Jesus im Glauben als Herrn annehme. Das tat Jesus für mich. Wenn wir jetzt verstehen, wie sehr Gott Sünde hasst, wenn wir verstehen, was meine Sünde bewirkt hat, dass Jesus wegen mir und für mich gestorben ist, wenn ich das verstehe, dann kann ich doch als Kind Gottes nicht sagen, ja, jetzt lebe ich einfach wie ich will. Jetzt tut Jesus so weh. Dann werde ich doch sagen, Jesus, ich möchte tun, was du von mir möchtest. Alles. Damit ich mir damit das ewige Leben verdienen kann? Nein, das bekommen wir geschenkt. Damit ich mich dann über andere erheben kann, weil ich moralisch besser lebe? Und nicht so wie die da? Nein, ich brauche Vergebung bis zum letzten Atemzug. Ich lebe nur aus der Gnade. Warum? Warum lebe ich so, wie es Jesus möchte? Weil ich ihn so sehr liebe. Weil ich ihm nicht wehtun will. Das ist meine Motivation und das ist das Motiv, warum Christen in Pergamon keinen Götzen dienen sollen, keine Hurerei begehen sollen. Und das ist jetzt die Aufforderung an uns heute, dass Jesus an erster Stelle ist. Es gibt so viele Götzen, auch heute noch. Das sind so Dinge, die sagen mir, bete mich an, kümmere dich um mich, nimm dir Zeit für mich, setz alles in deinem Leben daran, dass es mir gut geht. Zum Beispiel Geld kann mir das sagen heute. Oder Gesundheit kann mir das sagen. Vergnügen kann mir das sagen. Beruf kann mir das sagen. Karriere. Sogar Beziehungen können mir das sagen. An sich alles gute Dinge. Oder? Das muss ich auch sagen. Ein Götze ist nicht per se schlecht. Sondern das Problem beim Götzen ist, dass er an die Stelle Gottes treten möchte. Sind alles gute Sachen so, denen wir wahrscheinlich nacheifern in unserem Leben. Aber wenn Jesus nicht die Nummer eins in unserem Leben ist, dann ist das ein Götze, was wir an erster Stelle haben. dann werden wir dem nachrennen, dann werden wir das anbeten und dann wird genau diese eine Sache uns letztlich zerstören. Götzen zerstören uns immer, sie fressen uns von innen heraus auf. Und vielleicht bist du heute hier und merkst, ja genau, ich habe irgendetwas im Leben, das ist wie zur Nummer eins geworden bei mir. Jesus sagt dir heute, ich möchte die Nummer eins sein in deinem Leben. Ich möchte, dass du das loslässt. Ich möchte, dass du der Beziehung mit mir wieder mehr Priorität beimisst. Vielleicht will Jesus von dir, dass du wieder beginnst, Bibel zu lesen, regelmäßig. Vielleicht will er von dir, dass du wieder regelmäßige Gebetszeiten hast. Vielleicht will er von dir, dass du wieder regelmäßig in der Gemeinde bist. Vielleicht möchte er von dir, dass du großzügig gibst. Vielleicht möchte er von dir, dass du das Evangelium weiterträgst. Jesus sagt, ich möchte, dass du dem mehr Priorität beimisst. Aus Liebe zu Jesus entscheiden wir uns, Jesus, du sollst an erster Stelle sein in meinem Leben. Und ich möchte mich nicht der Hurerei hingeben, aus Liebe zu Jesus. Was meint Hurerei, Unzucht? Das ist das griechische Wort Porneia. Und Porneia ist so ein Sammelbegriff für jegliche Sexualität außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Das kann zum Beispiel Sexualität sein vor der Ehe, Sex vor der Ehe. Das kann zum Beispiel neben der Ehe sein, außerehelich, Ehebruch. Das kann zum Beispiel Pornografie sein. Das kann zum Beispiel gleichgeschlechtliche, ausgelebte Sexualität sein und so weiter. Aus Liebe zu Jesus sage ich Nein zu jeglicher Sexualität außerhalb der Ehe. Und wenn ich verheiratet bin, sage ich fettes Ja zu Sexualität innerhalb der Ehe. Und jetzt folgt der Bußaufruf an Pergamon. Wo bin ich? Genau. Tue Buße, sagt Jesus. Tue Buße. Buße, das meint vom Hebräischen her gesehen, kehre dich ab von deinem alten Leben. Kehre um, kehre heim. Wenn ich Buße lese, denke ich oft an den verlorenen Sohn. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Lukas 15. Der verlorene Sohn, der Vater steht für Gott, der zu Gott sagt, ich brauche dich nicht. Geh meinen eigenen Weg und er geht in den Materialismus. Er verschwendet sein Geld, er genießt sein Leben und dann plötzlich hat er nichts mehr. Dieser Götze hat ihn von innen her aufgefressen. Und dann kommt er zu sich und denkt, wow, ich hatte es so gut bei meinem Vater. Und er kehrt um. Das ist Buße. Er lässt dieses alte Leben bei den Schweinen hinter sich. Er geht zurück, geht zum Vater, er kehrt heim. Und dann der Vater, der auf ihn wartet, mit offenen Armen, sagt, willkommen daheim. Ich sehe Gott nirgends in der Bibel, dass er Eile hat. Nur ein einziges Mal. Der Vater, er rennt auf den Sohn zu und umarmt ihn. So eilt es Gott, dass du zu ihm zurückkommst. Das ist Buße. Umkehr, Abkehr, Heimkehr. Interessant ist jetzt aber, dass Jesus hier nicht sagt, denen, die das dort getan haben, die sollen jetzt Buße tun. Denen sage ich, tue Buße. Nein, er sagt der ganzen Gemeinde, nicht einfach ein paar, er sagt der ganzen Gemeinde in Pergamon, tue Buße. Warum sagt das Jesus der ganzen Gemeinde, obwohl sich ja nur einige haben verführen lassen? Der Grund ist, weil Sünde nie Privatsache ist in einer Gemeinde. Wir meinen sehr schnell, ja, Sünde und wie ich lebe, das ist Privatsache. Kehr du vor deiner eigenen Haustür. Also mir muss dann ja niemand sagen, dass ich falsch bin so. Ja, gerade du so. Schau zuerst mal zu dir. Ich habe mein Leben, du hast dein Leben so. Es geht dich nichts an. Was erlaubst du dir eigentlich so? Sind wir Schweizer? Die Bibel sagt, nein, nein, nein. Sünde ist nie Privatsache innerhalb der Gemeinde. Warum? Weil wir sind ein Leib. Und wenn ein Glied sündigt, zieht das alle Glieder in Mitleidenschaft. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren im Gymi mal geschwänzt. Letzte Lektion Biologie meines Lebens habe ich verpasst. Prüfungen waren vorbei, Notenabgabe da und ich wusste, wir schauen nur noch irgendeinen Film und so. Und meine Füße haben mich da nicht hingetragen in diese Lektion. Dann musste ich mit vielen anderen Stühle schleppen und Dinge putzen und so. Die haben da richtig scharf, haben die uns da bestraft. So. Heute verstehe ich warum, sonst würden das dann alle immer machen in der letzten Woche. Und dann musste ich, und ich denke so, meine Hände mussten da putzen und tragen, nur weil die Füße nicht an diesen Ort gegangen sind. Das ist der Leib, oder? Wenn ein Glied sündigt, leiden alle mit, werden alle mit bestraft. So. Wenn wir also wissen von jemandem, der in Sünde lebt, und wir fordern diese Person nicht auf, Buße zu tun, aller Liebe, aller Sanftmut, in aller Geduld. Aber wir machen es nicht. Dann sagt uns die Bibel, machen wir uns mitschuldig. Tue Buße. Heißt also, falls wir selbst in Sünde gefallen sind, kehren wir um. Und falls wir mitgeholfen haben zu vertuschen, falls wir um des Friedens willen nichts gesagt haben, kehren wir auch um, tun Buße. Wenn nicht, sagt Jesus, werde ich kommen, und ich werde gegen sie streiten. Ich bin dankbar, dass Jesus dann nicht gegen alle streitet, sondern nur gegen diejenigen, die da sündigen. Aber Jesus wird kommen zum Gericht. Dann folgt noch der Höraufruf. Wer Ohren hat, der höre. Und es folgt noch der Überwinderspruch. Vielen alttestamentlichen Bildern. Ich mache es kurz. Jesus verheißt hier, meines Erachtens, wer überwindet, das erfüllte ewige Leben. Und jetzt wollen wir uns heute auch die Frage stellen, was möchte Jesus denn nun genau der Gemeinde in Pergamon sagen und was möchte der Heilige Geist allen Gemeinden, also auch unserer Gemeinde, durch diesen Brief mitteilen? Und ich glaube, Jesus möchte uns als Gemeinde heute sagen, lass dich nicht verführen. Lass dich nicht verführen, sodass du dich für eine einzige Sache einsetzt, die vielleicht ganz gut ist, aber es wird in deinem Leben zu wichtig. Lass dich nicht verführen. Darf ich heute vielleicht einigen ein bisschen auf die Füße stehen? Werde ich jetzt gerade tun. Ich glaube, wenn du in der letzten Woche mehr Zeit mit YouTube-Filmen über Corona, mit Webseiten über Corona, mit Gesprächen über Corona verbracht hast, als du die Bibel gelesen hast, gebetet hast, in der Gemeinde warst, dann hast du dich verführen lassen. Vielleicht hast du am Mittwochabend gesagt, ich habe keine Zeit für den Gebetsabend, aber hattest ganz viele Zeit in dieser Woche, um stundenlang diese Dinge anzuschauen. Dann hast du dich verführen lassen. Nur ein Beispiel. Lass dich nicht verführen, auch vom Gedanken, dass Sünde nicht so schlimm ist, dass Gott sowieso vergibt, dass wir in der Sünde womöglich noch Erfüllung finden könnten. So. Das ist der Teufel, der uns das einredet, der sagt, mach das, genieße es, es tut dir gut, du hast es verdient. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Jesus sagt, aber ich komme, damit ihr das Leben habt und volle Genüge. Lass dich nicht verführen vom Gedanken, dass Sünde sich lohnt. Vielleicht merkst du jetzt, ja, ich habe mich in letzter Zeit verführen lassen. Dann sagt Jesus heute zu dir, tue Buße, sonst komme ich und werde gegen dich kämpfen. Und jetzt sage ich eine ganz, ganz gefährliche Aussage. Ist wirklich sehr gefährlich. Aber es kann also sein, dass wenn wir nicht Buße tun, wenn wir vielleicht irgendeine Sache viel zu wichtig nehmen im Leben, oder wenn wir da sagen, Sünde ist nicht so schlimm, Unzucht und was auch immer, dass Jesus kommt und gegen uns kämpft. Und vielleicht, weiß auch nicht, verlieren wir die Arbeitsstelle, vielleicht geht die Ehe auseinander, vielleicht werden wir schwer krank, vielleicht sterben wir, was auch immer. Ich sage das ganz gefährliche Aussage, weil all diese Dinge müssen gar nichts mit unserer Sünde zu tun haben. Aber Jesus sagt, es kann sein, dass ich komme und ich werde dann gegen dich streiten, wenn du nicht Buße tust. Ganz gefährliche Aussage. Und jetzt muss ich euch sagen, ich möchte ja auch ehrlich sein, ich muss heute Buße tun. Ich muss Buße tun, weil ich in den letzten 2 Wochen viel zu viel Zeit in Gesprächen über das Zertifikat, über die Impfung, über die Maßnahmen, über Corona verbracht hat. Und ich muss euch gestehen, es hat mir nicht gut getan. Ich habe mich da gefangen nehmen lassen. Und wisst ihr, was das bei mir gemacht hat? Es hat mir die Freude am Dienst genommen. Die Freude an der Gemeinde. Wer am Gebetsabend war, hat es vielleicht gespürt. Und ich will Buße tun darüber, dass mich das so gefangen genommen hat. Und dass ich vergesse, was Jesus von mir möchte. Ich möchte heute Buße tun, weil ich fühle mich wie Nehemia. Nehemia wollte man auch verführen, dass er aufhört zu arbeiten, dass er keine Kraft mehr hat. Man wollte ihn töten, ist nicht gelungen, dann wollte man ihn halt ablenken. Und was sagt Nehemia? Er sagt, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Ich will das neu zu meinem Lebensmotto machen. Sorry, ich habe keine Zeit für all die Diskussionen. Ich finde auch vieles total, was auch immer. Aber ich habe einen großen Auftrag. Es gibt Tausende von Menschen, die gehen ewig verloren im Moment. Ich habe keine Zeit. Und wenn ihr mir dabei helfen könntet, wäre ich euch dankbar. Ich möchte mein Leben heute ganz neu Jesus hingeben. Ich habe ein großes Werk auszuführen. Wie sieht es bei dir aus? Welches Werk ist vielleicht bei dir ins Stocken geraten? Weil du irgendetwas anderem viel mehr Priorität beigemessen hast als dem, was Jesus eigentlich von dir möchte? Wo möchte Jesus, dass du etwas zurücklässt? Etwas anderem mehr Priorität beimisst? Ich möchte beten. Jesus, es tut mir leid, wo ich selbst Dinge zu wichtig nehme. Wo ich merke, es nimmt mir etwas gefangen und hält mich von dem großen Werk ab. Es tut mir leid. Wo in letzter Zeit auch Sünden passiert sind, vielleicht gedacht habe, das ist nicht so schlimm. Vielleicht sitzen heute Menschen hier oder hören mir zu, dann geht es wie mir so. Dann kriege ich ja irgendetwas zu wichtig genommen. Ich denke, das ist nicht so schlimm, wenn ich du sündige. Also ich will Buße tun. Ich will umkehren. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir heute eine Entscheidung treffen und sagen, wir haben so ein großes Werk und wir wollen uns nicht auseinandertreiben lassen. Wir wollen uns nicht gefangen nehmen lassen. Wir wollen unseren Fokus auf dich richten. Weil du hast alles für mich gegeben. Und ich will auch alles für dich geben. Also ich bitte dich, dass du mir zeigst, uns zeigst, wo wir Dinge zurücklassen sollen. Sagen, nimm mir so viel von dem. Vielleicht sind es gute Dinge, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, was wir getan haben. Aber es war zu viel. Weiß zurücklassen. Das ist, wo wir in der letzten Zeit auch gesündigt haben, vielleicht Hurerei, Unzucht, wollen wir auch Buße tun und sagen, es tut mir leid. Es war nicht recht, es zerstört mich. Jesus, wir möchten dich neu an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Amen.